D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Die heutige Folge von D25, liebe Hörer, die heutige Folge ist entstanden, weil ich einen Begriff gehört habe, den ich eigentlich ums Verrecken nicht mag, nämlich Content. Alle reden von Content und keiner kann dir so ganz genau sagen, was er damit meint. Deswegen gibt es inzwischen Content-Fabriken, Content-Strategien, Content-Marketing und ich weiß nicht was, noch alles. Hauptsache, es steht irgendwie Content davor. Ja, mag sein, dass dieses Intro ein kleines bisschen überspitzt war, aber anders kriegt man ja heutzutage wiederum keine Aufmerksamkeit, was uns wiederum zum Thema Content und Inhalt führt. Und dann, als ich mit einem Bekannten mal so ein bisschen über diese Themen Content, aufmerksam Content, Strategien und Content, you name it, gesprochen habe, dachte ich mir, eigentlich müsste man mal eine Folge zum Thema Content machen. Auch wenn ich das Wort immer noch nicht mag. Tja, und dann dachte ich mir, wir könnten eigentlich auch mal ins Ausland expandieren mit diesem kleinen Podcast. Und deswegen sind wir heute in Wien zu Gast. Genauer gesagt bei Martin Schwarz. Er wiederum ist Geschäftsführer von einer Firma, die den Begriff Content sogar im Namen trägt, nämlich von Austria Content. Und mit ihm sprechen wir heute über Strategien, Inhalte und dieses ganze Zeug, über das ich gerade schon ein kleines bisschen erzählt habe. Und vor allem, kleiner Spoiler, sprechen wir darüber, warum es vielleicht gar keine so gute Idee ist, seinen Content wahllos auf Plattformen zu verteilen, die einem nicht mal selber gehören. Mehr dazu jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Martin, du hast eine ganz spannende These vertreten in mehreren Beiträgen, unter anderem auch lustigerweise in einem Blogartikel oder Newsletter-Text bei LinkedIn. Und da hast du mehr oder minder geschrieben, liebe Leute, seid doch nicht so dumm und verbreitet euren Content auf geborgen, gepachtetem Land, also auf Plattformen, die euch gar nicht gehören. Gemeint hast du damit, vermute ich, die ganzen großen sozialen oder auch nicht sozialen Netzwerke, die von deinem Inhalten profitieren. Jetzt habe ich über viele, viele Jahre immer wieder von allen möglichen Strategen gehört. Leute, ihr müsst dorthin, wo euer Publikum ist, geht in die sozialen Netzwerke. Und jetzt kommst du und sagst, Blödsinn. Warum?
Ich glaube, es ist kein Blödsinn, auf diesen sozialen Netzwerken aktiv zu sein und seine Inhalte dazu zu distribuieren. Und natürlich gibt es ein gewisses Risiko, wenn man auf sogenanntem gemieteten Land baut, weil es eben gemietetes Land ist. Aber andererseits wieder muss man jetzt sich ehrlicherweise fragen, ob nicht die These, was man erreichen möchte mit seiner Social-Media-Präsenz, tatsächlich einer Überprüfung standhält. Möglicherweise hat man früher andere Kommunikationsziele gehabt, um auf Social-Media aktiv zu sein, vor allem Engagement. Aber das kann vielleicht Social Media in dem Ausmaß gar nicht mehr so leisten. Deswegen muss man einerseits sagen, gut, Leute, seid nicht so dumm. Andererseits wieder, seid nicht so dumm und vernachlässigt das völlig, nur rekalibriert eure Erwartungshaltung und eure Ziele, die ihr damit wollt. Also im Grunde geht es darum, ob man nicht halbwegs freudig kapitulieren muss angesichts dieser Entwicklung. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie groß die Mehrheit der bloß scrollenden, aber sonst inaktiven und schweigenden Mehrheit in sozialen Netzwerken ist, muss man sich wohl ein bisschen von Gedanken verabschieden, dass Engagement, dieses zauberhafte Wort, tatsächlich der Goldstandard ist, wenn es um Social Media geht. Es gibt ja auch Statistiken in den USA, das ist eine Studie vom letzten Herbst, haben wir herausgefunden, dass 97% der Beiträge auf Twitter von 25% der erwachsenen Twitter-User und UserInnen kommen. Das, was daraus folgt, ist eigentlich, dass Content auf diesen Plattformen, der auf diesen Plattformen geparkt wird, nicht unbedingt mit dem Ziel geparkt werden kann, Engagement zu schaffen, weil das vielleicht ökonomisch gar nicht so vernünftig ist. Wenn man das will, wenn man will, dass Menschen dann auf die eigene Website gehen oder retweeten oder liken oder sonst was tun, darauf hoffen, dass sehr wenige, also diese digitale Elite nenne ich es mal, etwas tun, was sehr viele völlig ignorieren, nämlich diesen Beitrag eben mit Engagement zu beehren. Also muss man vielleicht einfach nur über andere Ziele sprechen.
Was wären denn dann solche Ziele? Weil ich meine, das Gegenargument wäre ja dann im Zweifelsfall, naja, aber wenn die Leute gar nicht wissen, dass du deinen eigenen Content-Hub, nennen wir es einfach mal so, dein eigenes Content-Land hast, dann können sie dort nicht hinkommen und dann können sie deine Beiträge nicht lesen. Und dann können sie auch kein Engagement leisten, also brauchst du ja am Ende des Tages doch wieder Social Media.
Am Ende des Tages braucht man sicher Social Media, bloß glaube ich einfach, dass diese Idee von einem digitalen Trickle-Down-Effekt vom Plattformriesen zur Website eines Unternehmens, wie auch immer, oder einer Organisation, dass dieser Effekt einfach wahnsinnig abflacht. Wenn wir uns anschauen, was soziale Medien, soziale Plattformen in den letzten 5, 6 Jahren alles getan haben, um so eine Art Gated Community zu schaffen, aber eine reziproke, nämlich im Sinne von jeder darf rein, aber willst du raus, so verpuffte Wirkung, ist das schon ganz gewaltig. LinkedIn bestraft, der LinkedIn-Algorithmus bestraft Beiträge mit externen Links. Bei Instagram ist es ähnlich, sofern es überhaupt möglich ist, da irgendwie externe Links zu setzen. Das alles führt irgendwie dazu, dass man sich vielleicht Gedanken darüber macht, dass man einfach Inhalte auch anders strukturiert, dass man Inhalte wirklich schafft für Menschen, diese ganz große Mehrheit an Menschen, die nicht aktiv sind, aber sehr wohl scrollen und lesen, aber niemals teilen oder retweeten oder sonst etwas damit tun würden. Das heißt, leicht konsumierbare Inhalte, die es nicht unbedingt darauf angelegt haben, dass man auf die Website geht. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen, kann es sehr wohl einen Effekt haben, gerade wenn es um Brandbuilding geht, wenn man nicht unbedingt immer nur darauf hinweist, dass auf der Website die ganz tollen Inhalte sind. Das wird auch so funktionieren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer nötig.
Lass mich nochmal nachfragen, ist Social Media demnach so eine Art Scheinriese? Weil wenn du das so beschreibst, dass du sagst, naja, es gibt so eine digitale Elite, es gibt eigentlich nur einen relativ kleinen Teil von Leuten, die für den größten Anteil an Traffic, an Content sorgen, dann würde das ja bedeuten, da gibt es eine schweigende Mehrheit in den sozialen Netzwerken und dann wäre ja, zumindest wenn wir von der breiten Wirkung reden, Social Media wiederum überschätzt oder dann doch eben Scheinriese. Oder ist es nicht einfach so ein klassisches menschliches Kommunikationsverhalten? Also ich stelle mir das immer vor, so wie Menschen im echten Leben auf irgendwelchen Partys oder in anderen Gemeinschaften, da reden ja auch immer nur dieselben, soll aber Leute geben, die sich davon trotzdem ganz gut unterhalten fühlen.
Ich glaube auch, dass sich die Menschen gut unterhalten fühlen. Nur man muss halt die Inhalte zu den Menschen bringen und nicht versuchen, die Menschen zu den Inhalten zu bringen. Es ist einfach ökonomisch effizienter, Menschen halt dort zu erreichen, wo sie auch ihre Online-Zeit verbringen, also in dem Fall auf sozialen Medien. Weil Inhalte, das wird immer so ein bisschen überschätzt, Inhalte sind ja per se eigentlich nur Commodities. Das heißt, ihr Wert wird ja nicht dadurch bestimmt, dass es sie gibt, durch ihre bloße Existenz, sondern einfach durch die Wirkung, die sie entfalten. Mhm. Und wenn es nun mal so ist, dass soziale Plattformen vielleicht weniger Echokammern sind als Schaufenster, dann muss man sich mit den Inhalten daran auch anpassen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass Menschen heute einfach derart viel Auswahl haben an Inhalten und derart wenig Zeit, um sie zu konsumieren, dass sie vielleicht sogar den Klick auf den externen Link als unüberwindliche Mühsal empfinden. Wahrscheinlich kennst du das auch aus deinem Verhalten auf sozialen Plattformen, auf Twitter. Wie oft hat jede oder jeder von uns schon mal auf einen Tweet mit einem externen Inhalt ein Like versehen oder einen Retweet gemacht, ohne jemals diesen externen Inhalt gesehen zu haben. Twitter warnt ja inzwischen, möchtest du nicht den Inhalt lesen, bevor du da einen Retweet machst oder ein Like, aber tatsächlich ist es so.
Ich komme da übrigens kurz zur Unterbrechung, aber ich komme mir da immer so ertappt vor. Ich habe das wirklich auch schon zweimal gemacht, fand die Überschrift toll, wollte das retweeten und dann stand da, du hast das doch gar nicht gelesen. Ich habe mich selten so schlecht gefühlt.
Exakt so ist es. Es ist ein inflagranter Moment, der aber letztlich auch eigentlich ein Signal sein kann, wie sich auch das Nutzerverhalten und das auf sozialen Plattformen einfach verändert hat. Disclaimer, das bedeutet alles nicht, dass man Engagement völlig vernachlässigen soll. Ganz im Gegenteil, oder dass man vielleicht auch den eigenen Content-Hub dann vernachlässigen soll. Ganz im Gegenteil, man sollte sich da wirklich maximal bemühen. Was ich eher sagen will, ist, dass es auf sozialen Plattformen eben auch diesen Content für die scrollende und schweigende Mehrheit geben muss.
Aber sag mal, eine ganz grundsätzliche Frage, also um noch vor die Frage, wo man seinen Content platziert, jetzt zurückzukommen. Ich meine, ich schäme mich fast, die Frage zu stellen, ich mache es aber trotzdem. Warum müssen auf einmal alle Content haben? Also ich staune immer darüber, dass du jetzt nur noch hörst, Unternehmen von, also selbst ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, ihr braucht alle Content und ihr müsst alles Storytelling machen. Und wir haben ja hier auch, wir beraten unsere Kunden und dann kommen die immer alle und sagen, ich brauche Content, brauche Storytelling. Und ab und zu denke ich mir dann, naja, aber wenn ihr gar keine Stories habt, die ihr erzählen könnt, ich kann sie mir ja nur nicht aus den Fingern saugen. Kannst du mir vernünftig erklären, warum auf einmal alles Content sein muss?
Ich glaube grundsätzlich mal, dass es eine Frage der Perspektive und der Sensibilität ist, ob ein Unternehmen erkennt, dass es Themen hat. Uns passiert das auch, dass Unternehmen, wenn wir mit ihnen sprechen, sagen, ja, wir haben eigentlich keine Themen und gibt eigentlich nichts, was bei uns interessant ist. Da ist meine Standardantwort darauf, wenn es nichts gibt, was bei euch interessant ist, dann wird es wahrscheinlich das Unternehmen auch schon längst nicht mehr geben. Insofern, ich glaube, es ist auch weniger eine Frage des, der bloßen Menge an Content oder der Masse an Content, sondern es geht eher darum, dass man sich bemüht, Content in eine Strategie einzufassen, die zum Unternehmen einfach passt und die zur Customer Journey passt, die zum Nutzungskontext passt, zu den Bedürfnissen der Zielgruppe oder eben ein viel beliebteres Wort bei mir, Personas. Die bloße Menge an Content macht es nicht aus und es gibt ja auch die schöne Theorie des Content-Schocks, die besagt, was ich schon vorher erwähnt habe, dass die Menge des Contents, der so verfügbar ist in digitalen Kanälen, wo auch immer die sein mögen, mittlerweile so stark angewachsen ist, dass wir einfach keine Zeit mehr zum Konsumieren haben. Es gibt auch ein schönes Zitat im Übrigen von Reed Hastings, dem CEO von Netflix, der vor ein paar Jahren bei einer Konferenz von FernsehmacherInnen darüber erzählt hat, wie er so die Konkurrenz sieht, was für ihn Mitbewerb ist, was für ihn eine Bedrohung ist. Und er hat nicht gesagt, die Bedrohung ist jetzt die ARD oder CNN oder sonst ein Fernsehsender. Nein, der Gegner, gegen den Netflix gewinnen möchte, ist der Schlaf der NutzerInnen. Und das zeigt schon einmal, dass es einfach ein Delta gibt zwischen verfügbarem Content und der Möglichkeit, ihn auch zu konsumieren in zeitlich halbwegs praktischem Ausmaß. Das wiederum führt uns dazu, dass Content leicht verfügbar sein muss. Muss nicht nur der richtige sein, er muss auch leicht verfügbar sein. Und da kommen wir dann wieder zu den sozialen Netzwerken, wo wir dafür sorgen müssen, dass es nicht mehr darum geht, dass wir unbedingt Engagement auf Biegen und Brechen erreichen, dass wir unbedingt Click-throughs erreichen, die wir uns wünschen, sondern dass wir sozusagen die Message, die Geschichte verfügbar machen.
Ich bin inzwischen dazu übergegangen, grundsätzlich zu sagen, seien Sie sich darüber im Klaren, es gibt kein einziges Thema auf der Welt, für das es nicht schon irgendeinen Podcast gibt. Es sei denn, du beschäftigst dich jetzt irgendwie mit dem Liebesleben von fleischfressenden Pflanzen und selbst da wäre ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Das heißt, ja, aus meiner bescheidenen Sicht, nur alleine mit Content wirst du ja wahrscheinlich noch nicht kommen, weil dieselbe Geschichte, die du erzählen willst, erzählen möglicherweise 100 andere auch schon. Was würden aus deiner Sicht dann eine wirklich gute Content-Strategie ausmachen? Also, dass ich mich wirklich von potenziellen Mitbewerbern und ich meine letztendlich im digitalen Raum, und wenn es um die Aufmerksamkeit von Usern geht, sind wir ja alle Konkurrenten, wie sähe eine Strategie aus deiner Sicht aus, mit der ich die Aufmerksamkeit von anderen bekomme?
Ich glaube, der Zugang von Unternehmen, wie du eben schon erwähnt hast, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit bekommen ist schon einmal ein Zugang, der eigentlich impliziert, dass ich an Themen möglicherweise recht generalistisch, recht breit rangehen muss. Und wie du richtig sagst, es gibt wahrscheinlich kein Thema, das nicht irgendwo in einem Podcast zwischen München und Kuala Lumpur schon mal verbraten worden wäre. Bloß kommt es darauf an, dass man sozusagen gerade im Content-Marketing sich mal selbst auch, ja, wie soll ich sagen, bescheiden macht und sagt, gut, was können wir denn tatsächlich besser als andere? Bei welchen Inhalten können wir tatsächlich besser punkten als der Wettbewerb, der Mitbewerb? Was macht uns denn aus? Das ist dann vielleicht ein sehr enger Blickwinkel, eine enge Perspektive. Man spricht irgendwie vom Content-Tilt, also von diesem von diesem thematischen Einfallswinkel, den man dann nutzt. Aber das sind auch die wertvollen Inhalte. Es geht also nicht darum, dass man Dinge besser macht, die schon 120 andere tun, sondern dass man sagen, für sich eine Nische findet, die auf den ersten Blick vielleicht ganz eng sein wird und vielleicht auch ein bisschen finster und düster, aber da kann man Licht reinbringen. Das heißt aber eben auch, dass wir uns umso mehr anstrengen müssen, einfach auf den eigenen Plattformen, wie eben der Website, dem Unternehmensblog, was auch immer, Content-Hubs und Themenarchitekturen sauber zu bauen und das alles in eine langfristige Strategie einarbeiten müssen. Also das heißt, die Content-Produktion an und für sich oder auch die Kanaldiskussion, die immer wieder kommt, gerade bei Social Media. Wir wollen auf Instagram sein, wir wollen auf LinkedIn sein, wir wollen auf Twitter sein, wir wollen auf Pinterest sein oder sonst wo. Die macht es schon einmal kaputt, eigentlich die ganze Strategie im Vorhinein. Content-Marketing ist halt ein Marathon, funktioniert nicht von heute auf morgen. Und wer bloß auf Effekte abzielt, wird im Grunde wahrscheinlich eher in Vergessenheit geraten.
Ich habe jetzt vor kurzem in dem Newsletter interessanterweise was gelesen, so in 5 Schritten zu deinem eigenen kleinen Content-Imperium. Und da stand dann unter anderem drin, naja, also was du für den Anfang brauchst, ist ein Newsletter, ein Blog und ein Podcast. Und das war's dann eigentlich schon. Da bin ich schon das erste Mal zusammengezuckt. Und wenn ich dir jetzt noch zuhöre, was es ja alleine an Möglichkeiten, die wir ja alle kennen, in sozialen Netzwerken gibt, dann würde ich sagen, um eine ordentliche Content-Strategie und mein kleines Content-Imperium aufzubauen, muss ich ungefähr gefühlt 15 Kanäle bespielen. Das klingt in der Theorie wahnsinnig toll. In der Praxis, und das höre ich also nicht nur bei kleinen Unternehmen, sondern auch bei größeren oder auch großen Medienunternehmen, sagen die alle, wie ist denn das hinzukriegen, dass ich tatsächlich mal eben Blog, Podcast, Video, Social Media und alles andere irgendwie bespiele? Hast du eine Idee, wie man das strukturiert?
Es ist weniger eine Frage von Kanälen. Kanäle müssen zu Themen passen und Content-Strategie muss von Themen her gedacht werden. Wir haben selbst, als wir die Agentur gegründet haben, eigentlich einen völligen Anfängerfehler gemacht. Ich glaube, wir haben uns auf ungefähr gefühlt 12 Social-Media-Kanälen Accounts gesichert. Ist natürlich überhaupt nicht zu machen, ist völliger Unsinn. Mittlerweile sind wir auf 3 unten. Das heißt, am Anfang ist, glaube ich, die Ambition, die technologische Ambition, einer der größten Feinde, die man haben kann. Man wird seine Kommunikationsziele nicht unbedingt proportional zur Menge der genutzten Kanäle erreichen können. Möglicherweise gibt es auch, und das erleben wir auch, gibt es einfach Themen, da muss ich sagen, okay, die laufen einfach auf LinkedIn, aber um Gottes Willen macht es keinen Instagram-Kanal dazu. Und ein anderes Problem ist auch, dass, glaube ich, und das betrifft Podcasts genauso wie Social Media, dass Menschen sich nicht eingestehen möchten, dass es irgendwann mal, wenn es zu wenig Planung gibt, auch zu einem Kreativitäts-Burnout kommen kann. Das heißt, dass man zu wenig standardisierte Inhalte hat, dass man zu wenige Dinge hat, von denen man weiß, die kann ich jetzt vorplanen auf die nächsten Monate, dass man sich zu wenig Gedanken macht über den Takt insgesamt mit Marketing, den es einfach geben muss. Und dass man dann in erratischen Aktionismus verfällt und einfach postet, da wird einem relativ schnell die Luft ausgehen. Das heißt, Standards zu bilden, einen Redaktionsplan zu entwerfen, das insgesamt in eine größere Content-Strategie einzubetten, ist, glaube ich, das ganze Geheimnis und vor allem nicht auf Kanalvielfalt zu setzen.
Plädierst du dann, wenn ich so zusammenfassen darf, auf ein gesundes Weniger ist mehr? Was ja insofern ein interessantes Plädoyer wäre, weil in den allermeisten Fällen höre ich es ja immer genau umgekehrt. Ihr müsst noch mehr machen und irgendwie ein relativ bekannter Mensch, der Gründer der Online-Marketing-Rockstars, Philipp Westermeier, hat jetzt gesagt, Content ist alles, du musst erstmal wahnsinnig viel Content produzieren. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, nee, es geht gar nicht mal sehr um die Quantität, sondern die Leute wirklich zu wissen, wen ich überhaupt erreichen will und für die dann ganz gezielt guten Content zu produzieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Content natürlich sein Fundament haben muss in Personas, in einer Customer Journey, in einem thematischen Sweet Spot, in einer Themenarchitektur, dann bringt es mir überhaupt nichts, viel Content zu produzieren, wenn ich sozusagen überhaupt nicht abgetestet habe, ob das irgendeinen Nutzwert bringt für die Menschen, die ich erreichen möchte. Das heißt, wir gehen da immer sehr systematisch ran. Gerade zum Beispiel der Prozess der Personakonstruktion ist jetzt, sagen wir mal, bei manchen Unternehmen nicht übermäßig populär. Wir legen aber trotzdem Wert drauf, weil eben die Architektur einer Content-Strategie darauf basieren muss, dass man sich von dem, was man von den UserInnen erfährt, von den künftigen UserInnen, dass man denen eigentlich, dass dieses Wissen darum, dass man sich von denen leiten lassen muss, von diesen Erkenntnissen. Und danach geht es erst in die Content-Produktion.
Tja, liebe Leute, und das alles, was wir heute besprochen haben, könnt ihr euch dann anhören auf so schönen Plattformen wie Spotify und Deezer und Apple Music und Amazon. Nachlesen könnt ihr das ganz sicherlich auch in unserem Newsletter bei LinkedIn und, nein, Spaß beiseite, natürlich auch in den eigenen Content Hubs, über die wir heute gesprochen haben, beziehungsweise über deren Bedeutung wir heute gesprochen haben mit Martin Schwarz. Martin, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.